Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Um menschliche Reste, also um Müll ganz unterschiedlicher Art, geht es im neuen Fall von Simon Brenner, dieser legendären Ermittlerfigur, die der österreichische Schriftsteller Wolf Haas vor 25 Jahren quasi in die Welt geschickt hat. Einige der Brenner-Fälle wurden mit Josef Hader verfilmt, aber die Fangemeinde ist nicht erst seitdem sehr groß. Bei der Wiener Kripo ist Simon Brenner schon längst nicht mehr Privatdetektiv, aber auch nicht. Er ist jetzt Mistler, wie es in Wien heißt. Er trägt die orangene Kluft der Müllmänner. Wie ist dazu kam. Ich bin sehr gespannt. Wolf Haas ist uns nämlich jetzt aus Wien zugeschaltet. Guten Morgen, herzlich willkommen.
Einen schönen guten Morgen.
Der Brenner hatte ja jetzt 8 Jahre frei. Sie haben dazwischen andere Bücher geschrieben wie Junger Mann. Wie kommt es denn, dass er jetzt unter die Mistler gegangen ist? Wie sind Sie darauf gekommen, Herr Haas?
Na, ursprünglich hat mich dieser Ort, der Müllplatz in der Stadt, fasziniert, weil er so sauber geordnet ist und es für jedes Material eine Wanne gibt und alles ist nummeriert und eigentlich ist komischerweise nichts so sauber in der Stadt wie der Müllplatz. Darüber wollte ich eine Geschichte schreiben, die sollte weder ein Krimi noch ein Brenner sein, aber je öfter ich dann dorthin gefahren bin, ist mir aufgefallen, hier schreit alles nach dem Brenner. Er ist einfach ein Typ, der da sehr gut hinpasst.
Und der fühlt sich auch ganz wohl, da hat man gleich den Eindruck. Ja. Der ist jetzt quasi am Ort seiner Bestimmung angekommen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck.
Ja, man hat überhaupt das Gefühl, dass diese Müllmänner in Wien einen guten Job haben. Die strahlen alle eine große Gelassenheit aus, sind gut gekleidet, haben keinen großen Stress und man hat einen gewissen Neid, wenn man sie bei der Arbeit beobachtet.
Also Sie denken jetzt auch schon drüber nach, auf den Mistplatz zu wechseln, hoffentlich nicht.
Könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Es gibt ja auch so nette Fahrzeuge dort, Bagger, und das lässt das Herz jedes Dreijährigen höher schlagen.
Und das merkt man, weil Sie haben ja tolle Verfolgungsjagden mit diesen Geräten sich da ausgedacht, aber Sie haben kein Praktikum am Mistplatz gemacht.
Nein, aber das hört man als Autor natürlich gern, wenn dieser Verdacht aufkommt.
Es fängt ja damit an, dass am Mistplatz in Wanne 4 ein Knie auftaucht, obwohl da eigentlich der Sperrmüll reingehört. Bald ist die ganze Leiche gefunden, in Wanne 7 zum Beispiel die Finger, und die schöne Ordnung ist dahin. Und stattdessen tut sich quasi aus dem menschlichen Müll und diesen Überresten heraus, tun sich viele große Fragen auf. Zum Beispiel heißt es, beim Müll geht es ja immer um das Trennen. Darum sage ich, Müll, beste Schule für das Denken. War Ihnen das gleich klar, dass der Müllplatz sowas wie ein philosophisches Fundament ist, von dem aus man eigentlich über alles nachdenken kann?
Na, eigentlich nicht. Die Dinge ergeben sich eigentlich immer beim Schreiben. Also ich schreibe ja immer drauf los, sehr viel mehr Text, als dann im Buch ist, und später schaue ich nach, was ich brauchen kann. Und dieses Gefühl, dass man beim Schreiben vom Hundertsten ins Tausendste kommt, das ist eigentlich das Schöne am Schreiben. Also es gibt ja von Lichtenberg diesen wunderbaren Satz, die Metapher ist klüger als ihr Verfasser. Und so wird man auch beim Schreiben immer wieder überrascht, was einem da schon wieder eingefallen ist. Und manchmal ist es reiner Schwachsinn, das fällt dann raus, aber manchmal ist es interessanter Schwachsinn und der bleibt dann drinnen.
Ja, und auch tiefgehender Schwachsinn, vielleicht wie dieser Organhandel, den Sie dann da einflechten. Da geht es ja um weitreichende ethische Fragen, allein der unterschiedliche Umgang in Österreich und Deutschland. Hier in Deutschland muss man zustimmen, bei Ihnen in Österreich widersprechen. Ist das dann so ein Thema, was Sie selbst beschäftigt, oder wie fließt das da ein?
Ja, ich fand das einfach toll, dass ich dadurch so einen interessanten Grenzkonflikt hatte. Wenn man amerikanische Krimis liest, ist man immer ein bisschen als Krimi-Autor neidisch, dass die diese interessante Grenze nach Mexiko haben, die oft in Krimis eine Rolle spielt, und jenseits der Grenze wird alles schwierig sozusagen. Und dass diese Organentnahme in Deutschland und Österreich verschieden geregelt ist, da dachte ich, das schreit nach einem interessanten Grenzkonflikt.
Absolut.
An sich habe ich mich nicht interessiert für Organentnahme. Ich hoffe, es wird mich auch nie auf der einen oder anderen Seite bewusst betreffen. Aber es war auch eine interessante Analogie zur Mülltrennung, weil durch die Organmedizin ja auch der Mensch so segmentiert wird in verschiedene Bereiche. Und das finde ich beim Schreiben immer besonders interessant, wenn sich zwischen zwei völlig verschiedenen Bereichen so Analogien ergeben.
Ja, also es sind sehr viele Aspekte, über die man tatsächlich ins Grübeln kommt, wenn man nicht gerade vor Lachen das Nachdenken vergisst beim Lesen Ihrer Bücher. Und der da so nachdenkt, das ist ja Ihr Erzähler, eine Erfindung von Ihnen, über die schon viel gesprochen und geschrieben wurde. Der hat so einen ganz eigenen Tonfall. Oft sind das nur halbe Sätze. Man hört dem so quasi beim Denken zu und der kommt einem mit dieser gesprochen wirkenden Sprache sehr nahe. Können Sie den so nach 8 Jahren sofort reaktivieren?
Eigentlich ist das schon ganz einfach für mich. Ich stelle mir einfach diese Figur vor und dann entsteht automatisch dieser Tonfall. Auch wenn ich Lesungen habe, dann ist mir öfter schon aufgefallen, dass ich auf Fotos bei den Lesungen immer besonders blöd aus den Augen schaue, weil ich mich offenbar sehr stark identifiziere mit diesem Besserwisser.
Aber blöd ist er ja eigentlich gerade nicht, finde ich. Der hat ja eine wahnsinnige Präsenz und Intensität. Und ich habe mich gefragt, ob der manchmal, auch wenn Sie so im Alltag unterwegs sind, schon so Kommentare dann wie ein kleiner Mann im Ohr bei Ihnen abgibt.
Naja, das finde ich gerade das Nette an ihm. Er ist nicht blöd, aber er vergaloppiert sich manchmal schon ordentlich, weil er so einen hohen Erkenntniswillen hat, dass er manchmal auch etwas zu große Themen sich zu erklären versucht. Und aus diesem Zwiespalt entstehen dann auch die komischen Momente eigentlich.
Wen hatten Sie denn da so vor Augen oder besser im Ohr, als Ihnen der damals eingefallen ist? Für mich hat er auch ein bisschen was Altmodisches. Ich habe mich so in die 70er Jahre zurückversetzt gefühlt und meine Eltern so ein bisschen gehört.
Ganz genau. Für mich ist es so wie so eine kollektive Stimme aus der Kindheit. Die Erwachsenen, die einem so zugewandt sind, wenn man klein ist, vielleicht selbst noch gar nicht so ganz der Sprache mächtig. Und man kriegt von diesen überlegenen Erwachsenen die Welt erklärt. Die verstehen sie aber auch nicht ganz. Und dann ergibt sich diese interessante Mischung aus emotionaler Zuwendung und rationaler Erklärung.
Aber sprachlich ist das ja schon wirklich hohe Kunst, was Sie da machen, denn da gibt es so Stellen, einmal heißt es, manchmal ist es verhext, je richtiger man es ausdrücken will, umso komplizierter wird es. Kommt da bei Ihnen auch so der Sprachwissenschaftler nochmal durch? Sie haben ja mal Linguistik studiert. Macht Ihnen das Spaß, da so mit der Sprache herumzubasteln?
Ich nehme an, im Hintergrund steht der schon und beobachtet, aber ich versuche ihn nicht zu sehr ins Buch reinzulassen. Hauptsächlich ist es für mich einfach so, dass die gesprochene Sprache einfach viel lebendiger ist als dieser Literaturtonfall. Und deshalb mache ich mir einen Spaß daraus, diesen armen Verwandten in ein Buch einzuladen.
Was ich ja verrückt finde, jedes Mal, wenn ich ein Buch von Ihnen lese mit diesem Erzähler, dann denke ich dran, ich habe selber lang in Wien gelebt und tatsächlich hört man sowas da auf der Straße. Also das ist gar keine Kunstwelt, sondern ich dachte, das ist doch eigentlich Hyperrealismus, was Sie da machen, oder nicht?
Naja, ich würde sagen, es ist so eine Mischung. Es sind natürlich viele Elemente aus der Realität entnommen, die man wiedererkennen kann. Aber dadurch, dass ein Buch eben grundsätzlich was Konstruiertes ist, ist es eigentlich dann wieder auf einer anderen Ebene besonders künstlich, diese Pseudonatürlichkeit in sowas Künstliches wie ein Buch einzumischen. Ja. Und ich glaube, dieses Mischmasch ist eigentlich das, was es ausmacht.
Und Ihre Figur, der Brenner, der, wir haben es ja schon gesagt, der ist scheinbar jetzt ganz gut da auf dem Mistplatz angekommen, aber dann stellt sich bald raus, dass er quasi obdachlos ist und als so eine Art Bettgeher im Apartments lebt, deren Besitzer gerade nicht da sind. Gibt es sowas tatsächlich?
Ich habe mal in der Zeitung gelesen, dass das manchmal vorkommt, dass sich Leute in leerstehenden Wohnungen, eben die, wo vielleicht 2 Wohnsitze und so, sich einmieten und dort eine Zeit lang mitleben mit den Eigentümern. Aber ich habe es natürlich übertrieben. Und
Sie haben es nicht ausprobiert.
Den Lesern und Leserinnen erklärt, dass fast bei jedem zu Hause so ein stiller Mitbewohner existiert.
Man kriegt ein bisschen Angst, wenn man das liest. Ja. Aber ich hatte gedacht, es muss auch immer so ein bisschen eine gewisse Verkommenheit bei diesem Simon Brenner geben, wenn das jetzt zum Beispiel mit seiner Freundin Helga gut gegangen wäre und dann noch der schöne Job beim Mistplatz, wäre dann die Figur nicht auserzählt?
Das wäre ganz schrecklich, wenn es ihm so gut ginge. Ja, er hat ja eigentlich in keinem meiner Bücher einen richtigen Wohnsitz. Er wohnt immer gerade da, wo er ermittelt oder irgendwo provisorisch. Und dieses Element mag ich auch ganz gerne an der Figur, dass er zwar einerseits wie ein realistischer Detektiv wirkt, aber dann doch sowas leicht Geisterhaftes auch beigemischt hat. Man hat eigentlich das Gefühl, er existiert nur in der Hinsicht, wie der Erzähler sich gerade mit ihm beschäftigt und könnte fast auch so eine Art Wahnfantasie des Erzählers sein.
Und er kommt aber ja dann ganz gut bei einem ehemaligen Kollegen unter dem Kopf. Der war früher sein Untergebener, der nimmt ihn auf, der kocht super. Die beiden unterhalten sich abends schön beim Bier. Altes Ehepaar, nix dagegen, heißt es im Text. Würden Sie denn, Herr Haas, den Brenner auch bei sich aufnehmen, wenn er vor der Tür stehen würde?
Ich glaube, in der Realität würden wir uns nicht ganz so gut verstehen wie im Buch. Ursprünglich habe ich ja so einen Männertypus gewählt, vor denen ich mich als Kind oder Jugendlicher eher gefürchtet habe. Also vor diesen altmodischen Mannsbildern, die jetzt immer weniger werden. Aber ich dachte, irgendwie muss ich mich damit nochmal beschäftigen. Und ich habe versucht, diesen Typus so sympathisch wie möglich zu schildern, obwohl mir die in der Realität nicht immer so sympathisch sind.
Das ist Ihnen rundum gelungen, Wolf Haas. Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute nach Wien.
Danke sehr.
Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Müll beim Verlag Hoffmann und Campe erschienen.